Willkommen bei Turicana, einem Podcast über Zürcher Geschichte und Geschichten von Zürcherinnen und Zürcher. Mein Name ist Robin Britscher. Im Moment ist unser Alltag geprägt von einer Pandemie, wo wir noch nicht wissen, wie sie ausgeht und welche wirtschaftlichen Konsequenzen sie haben wird. Das sorgt auch bei mir und in meinem Umfeld für grosse Unsicherheit. Gerade weil wir in so einer außergewöhnlichen Zeit leben und alle daheim hocken, habe ich gedacht, es wäre ein guter Moment, um ein paar von meinen Hörer und Hörerinnen kennenzulernen und mich mit euch über die momentane Situation, aber auch über anderes, zum Beispiel Themenwünsche für diesen Podcast, zu unterhalten. Wer also mit mir über Zoom abrühren möchte, schreibt mir am besten einfach ein E-Mail über meine Webseite oder an robin.bretscher@gmail.com. Der virtuelle Turicana-Apero findet am Mittwoch, 22. April, ab 6 Uhr statt, dauert eine Stunde und hat im Moment mal 8 freie Plätze. Falls sich noch mehr Leute anmelden, organisieren wir ein zweites Datum. Jetzt aber zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Wir gehen heute ein paar Jahrzehnte zurück und reden über eine Epidemie von einem anderen Virus als der, der uns tagtäglich beschäftigt im Moment. Poliomyelitis, also Kinderlähmung. Die Kinderlähmung war über mehrere Jahrzehnte im letzten Jahrhundert eine der gefürchtetsten Krankheiten in der Schweiz. Seit der Einführung der Meldepflicht im Jahr 1914 hat es in der Schweiz 20.826 gemeldete Fälle von Kinderlähmung gegeben. Die Ausrottung der Kinderlähmung gehört dann auch zu der Erfolgsgeschichte von Europa und der Schweiz. Seit 1989 hat es in der Schweiz keine Fälle von Kinderlähmung mehr gegeben. Das dank der höheren Durchimpfungsrate und der vielen Werbung, die für das Impfen gemacht worden ist, wie zum Beispiel die aus dem Jahr 1985.
Ich heiße Karen, will später einmal Rallye-Fahrer werden.
Kinder wollen so vieles werden in diesem Alter. Quält sie auch manchmal der Gedanke, irgendetwas könnte dazwischen kommen? Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß.
Die Werbung hat auf eine ziemlich krude Art veranschaulichen, was passiert, wenn ein Kind an Polio erkrankt und Symptome entwickelt. Bei Polio wird das Nervensystem befallen, was bei einem Teil der Erkrankten zu unterschiedlich starken Lähmungen, Atem- und Schluckbeschwerden führt. Nicht jede Infektion hat aber zu Lähmungen geführt. Laut der WHO kommt es bei 1 aus 200 Fällen zu Lähmungserscheinungen. Eine wirksame Schluckimpfung gegen Kinderlähmung ist 1956 in der Schweiz eingeführt worden. Ein Jahr nach einer besonders grossen Epidemie. 1628 gemeldete Fälle von Kinderlähmung hat es 1955 gegeben. Und einer der Betroffenen war der Alex Oberholzer.
Also ich bin Alex Oberholzer und ich bin Filmredakteur bei Radio 24. Bis vor einem Jahr habe ich auch noch in der Kommunikation von Bern geschafft, vom Bund. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich bin pensioniert. Im Radio arbeite ich aber noch. Und ich bin mit der Behinderung auf die Welt gekommen, Missbildungen, und habe dann mit anderthalb noch Kinderlähmung bekommen.
Wer mit Radio 24 aufgewachsen ist wie ich, kennt den Alex Oberholzer. Seine Stimme ist unverkennbar, seine witzigen und pointierten Filmrezensionen ebenfalls. Bis er sich bei mir gemeldet hat, hatte ich keine Ahnung gehabt, was er für eine Lebensgeschichte hat.
Es war so, dass ich dann schon nach der Geburt, wo ja nicht ich so auf die Welt gekommen bin, wie sich das meine Eltern erhofft haben, haben sie mich zu den Grosseltern gegeben. Für die war das einfacher gewesen. Und dann habe ich vor allem bei den Grosseltern gelebt, die ersten anderthalb Jahre. Und wo dann die Kinderlähmung noch gekommen ist, dann bin ich gerade direkt ins Kinderspital Affolter am Albis gekommen. Das ist die Aussenstation vom Kinderspital Zürich. Und damals hat es so ganze Wellen von Kinderlähmung und die Aussenstation ist eigentlich voll gewesen mit Langzeitpatienten und Kinderlähmungen sind Langzeitpatienten. Also ich bin nicht angekommen, habe mich nicht erinnern, aber die Zeit, wo ich mich dann mag erinnere, ist einfach das ganze Kinderspital voll Kinderlähmungen.
Wie lange bist du da gewesen?
12 Jahre.
Wow.
Das ist heute nicht mehr vorstellbar, aber damals ist es halt so gewesen, dass man wirklich einfach grundsätzlich natürlich Menschen mit einer Behinderung von der Gesellschaft entfernt hat. Weil dann funktioniert die Gesellschaft weiterhin, man kann besser irgendwie funktionieren, wenn einfach alles relativ stromlinienförmig funktioniert. Man muss dann nicht speziell Rücksicht nehmen auf alle Besonderheiten. Und es tut auch irgendwie der Gesellschaft gut, wenn sie das Gefühl hat, es sei alles in bester Ordnung. Und dann hat es durch das so Ghetto-Situationen gegeben, die man heute versucht zu vermeiden. Und darum sind wir dort einfach ein Kinderspital gewesen, mit so zwischen 50 und 60 Kindern. Die allermeisten hatten Kinderlähmung. Mit der Zeit sind dann auch Autounfälle dazugekommen.
Man muss sich das mal vorstellen. 60 Kinder, teilweise noch Babys, die alle von ihren Familien isoliert worden sind und in einem Spital aufgewachsen sind. Wie der Alex schon gesagt hat, heutzutage ist diese Art von Abkanzlung von Hunderten von Kindern unvorstellbar. So ist man aber in der Schweiz zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahrzehnten mit Kinderlähmungsfällen umgegangen. Und man hat mit dem Vorgehen, wie der Alex erzählt, durchaus ein Ziel gehabt.
Man hat natürlich wollen, die Kinder wieder zum Laufen bringen. Also die Idee damals war schon, da mag ich mich gut erinnern, von dieser Chefärztin damals, sie hat ja immer wieder gesagt, der Mensch muss aufrecht gehen. Und wir sind ja alle gekrochen. Wir haben uns mit irgendwelchen, mit unseren Mitteln, halt mit lahmen Beinen, mit lahmen Armen, je nachdem, Kinderlähmung ist ganz unterschiedlich, haben wir uns durch die Gänge gerobbt. Oder dann haben wir irgendein Wägeli gehabt und sind mit dem irgendwie rumgefräst. Gelaufen ist eigentlich niemand, weil wenn er hätte laufen können, wäre er gar nicht dort hingekommen. Aber ihr Ziel war, der Mensch geht aufrecht. Also das ist das, was den Mensch vom Tier unterscheidet. Er muss aufrecht gehen und er muss gerade sein. Und darum sind wir wirklich vom Kleinkind an, bis wir aus dem Spital rausgekommen sind, immer in fürchterliche Geräte gezwängt worden. In Gehapparate und in Korsetts und in Gips. Also ich habe häufig irgendwie 3 Monate lang einen Gips gehabt, vom Becken bis zum Hals, der einfach mein Rückgrat gerädet hat. Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist natürlich eine Katastrophe, weil in dieser Zeit, wo man so eingeklemmt ist, in so schwerem Geschütz, erlahmen alle Muskeln. Selbst die wenigen, die man noch hat, wenn man Kinderlähmung hat, dann erlahmt auch der Rest noch, oder? Auch die erlahmen dann noch. Und darum habe ich mir immer geschworen, sobald ich volljährig bin, das ist noch schön, wenn man Kinderlähmung hat, haben wir ein Ziel. Oder? Wenn man volljährig ist, weiss man, was man machen muss. Nämlich, dann lege ich die Sachen nicht mehr an, dann lege ich das Korsett nicht mehr an. Die Schiene muss ich anlegen, sonst könnte ich nicht laufen. Das Korsett, das habe ich wirklich mit 20, damals ist man noch mit 20 erst volljährig geworden, mit 20 fortgerührt. Und die Ärztin hat dann immer gesagt, Alex, mit 22 kannst du nicht mehr laufen. Und dann habe ich gesagt, ist mir egal, dann habe ich aber 2 schöne Jahre. Und mit 22 hat sie gesagt, mit 24 kannst du nicht mehr sitzen. Ich habe gesagt, egal, nochmal 2 schöne Jahre. Und erst etwa mit 35 hat sie aufgehört mit dem Senf. Oder? Und heute liest man ja permanent, wenn irgendwelche Orthopäden über die Rückenschäden reden, von allen Leuten, die aufrecht laufen, oder? Das Wichtigste ist, dass man den Rücken einfach immer bewegt, dass man alles Mögliche macht, dass man nur ja nicht immer ruhig hockt und sich einfach nur gerade aufrichtet.
Wenn man das so hört, bleibt einem ja fast nichts anderes übrig, als sich das Leben damals im Kinderspital als ein Unglückliches vorzustellen. Umso mehr bin ich erstaunt, wo der Alex das verneint hat.
Also wenn man heute Fotos anschaut, muss man sagen, es ist ein wunderschöner Ort. Es sieht ja aus, die Aussenstation vom Kinderspital Zürich, also das Kinderspital Affoltern am Albis, sieht noch heute, auch nach x Umbauten, aus wie ein Märli-Schloss. Früher war es noch schöner, es hat noch 2 Türme gehabt. Also ich habe damals noch keine Ahnung, was es ist, aber man kann sagen, es ist ein Disney-Schloss. Oder? Und dort bin ich aufgewachsen. Traumhaft, wunderschön. Natürlich ist das Heimweh am Anfang furchtbar. Und ich mag mich auch erinnern, als ich ein kleines Kind war, dass ich am Morgen verwachen bin, das Fenster war offen und ich habe brüllt wie am Spiess. Ich muss sehr klein sein, das ist meine erste Erinnerung. Und dann ist eine Schwester gekommen und hat gefragt, was ich habe. Und dann habe ich gesagt, ich will zum Mami. Und dann hat sie gesagt, ja, aber die ist jetzt nicht da. Nützt nichts, wenn du so laut brüllst. Dann habe ich gefragt, ja, wo ist sie denn? Dann hat sie gesagt, ja, ich nehme an zu Zürich. Dann habe ich gefragt, wo ist Zürich? Ich habe ja keine Ahnung, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, da und hat einfach so zum Fenster ausgezeigt. Und am Horizont habe ich ein Dorf gesehen. Es war Affoltern, oder? Das Kinderspital ist um einen kleinen Hügel. Und dann dachte ich, ja gut, also so laut kann ich vielleicht schon brüllen, bis man es hört im Dorf. Und dann einfach noch lauter brüllt. das war Heimweh. Und das geht ja dann mit der Zeit weg. Und irgendwann ist es weg gewesen. Und dann war eben statt Heimweh das Kinderspital mein Zuhause gewesen. Und die verschiedenen Schwestern waren meine Mütter gewesen.
Aus der heutigen Perspektive kann man gar nicht anders, als zu fragen, warum haben Kinder denn eigentlich keinen Kontakt mit ihren Familien?
Damals, kann man sich etwas nicht mehr vorstellen, hat halt schon noch die Idee geherrscht, es ist gescheiter, wenn man Kinder im Spital abgibt, dass man sie nicht besucht. Die These war, erstens bringen die Eltern Bazillen. Und Spitäler haben wahnsinnig Schiss vor Bazillen und Bakterien. Und zweitens, dann sind wir wieder das Heimweh auffrischen. Und wenn die Eltern gar nicht kommen, dann bringen sie keinen so Schädling und die Kinder verlieren mit der Zeit das Heimweh. Und das stimmt. Also die Kinder, die nie Besuch bekommen haben, die haben nie Heimweh gehabt. Und lustigerweise, das finde ich im Nachhinein auch seltsam, wir haben ja ein paar Kollegen und Kolleginnen gehabt, die Besuch bekommen haben. Meistens sind das Kinder aus besser gestellten Familien, die sich das eben nicht bieten lassen haben, oder? Die gesagt haben, ja, es ist vielleicht gescheiter, wenn wir nicht kommen, aber wir kommen gleich, ist ja unser Kind. Die sind dann gleich gekommen. Dann haben wir also Kollegen und Kolleginnen gehabt, die haben Besuch bekommen von den Eltern. Aber also für mich hat das nie geheissen, oh, bin ich ein Armer, wieso kommen meine Eltern nie? Weil ich habe sie ja nicht kennt und habe ich sie auch nicht vermisst.
Und wie war dort der Alltag so gewesen?
Am Morgen ist man in die Kinder oder später dann in die Schule. Und zwischendrin ist man in die Physiotherapie oder schwimmen. Es hat auch ein hauseigenes Bad gehabt. Oder dann ist man in die Ergotherapie, hat ein bisschen gewerkt. Oder ich musste lernen, Brot schneiden, weil man mich vorbereiten auf das selbstständige Leben, würde ich jetzt heute im Nachhinein sagen. Also man war immer total eingespannt gewesen. Man hat sich nie um etwas müssen kümmern, ausser man hat immer eine Liege gehabt. Von 11:30 bis um 2:30 haben müssen in die sogenannte Liege, hat das geheissen. Das heisst, man musste aufs Bett liegen. Heute weiss ich, das ist wegen der Arbeitspläne, damit die Schwestern, damit es nicht zwei Schichten Personal braucht, oder? Dann haben die auch eine Ruhezeit machen. Und in diesen 3 Stunden haben sich alle Kinder gnadenlos gelangweilt. Oder? Da liegst du einfach auf einem Bett und weisst nicht, was machen. Du kannst noch nicht lesen, du hast kein Radio, du hast nichts. Es ist da einfach langweilig. Und ich weiss noch, das bleibt mir, ist mir lang geblieben. Einmal ist eine Schwesterhilfe, eine so ganz alte, hässige, die immer nur so geschnattert hat. Und dann hat sie gesehen, dass ich einen unglücklichen Gesichtsausdruck mache und hat gesagt, was ist los? Dann habe ich gesagt, mir ist wahnsinnig langweilig. Und dann hat sie gesagt, Alex, du wirst später in deinem Leben einmal noch an mich denken. Es gibt eine Zeit, da hetzest du nur noch umeinander und du sehnst dich nach Langeweile. Und ich muss sagen, seit etwa 30 Jahren, denke ich, fast einmal in der Woche als Fräulein Ursula, die mir damals als kleiner Knirps die Lebensweisheit beigebracht hat.
Mich nimmt jetzt noch Wunder, was denn so passiert ist, wo du ein bisschen älter geworden bist oder wo auch die anderen Kinder ein bisschen älter geworden sind, wo man so 11, 12 eben langsam ist. Ich meine, da gibt es ja schon so die ersten aufkeimenden Gefühle, nicht? Hat es damals nicht so, ein bisschen so Geschichten noch gegeben?
Also, etwas weiss ich einfach noch aus irgendeinem Grund. Natürlich hat mal irgendjemand probiert, mich aufzuklären mit einem Buch über Bienen und so und Blumen. Ich bin dermassen naiv, ich habe überhaupt nicht gewusst, um was es geht. Ich habe schlicht nicht gemerkt. Erst quasi 20 Jahre später habe ich realisiert, Moment, das war ja wohl eine Aufklärung. Aber damals bin ich einfach nicht rausgekommen, warum die plötzlich so das Zweite, das Dritte kommen und reden mit mir über das Buch. Ich habe keinen Blassen gehabt, um was es geht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte wahnsinnig gerne mal ein Vögel sehen. Ein Vögel von einer Frau. Das weiss ich schon noch genau. Und habe mir überlegt, wie komme ich zu dem? Wie komme ich zu einem Vögel von einer Frau? Und dann hat es so einen fast erwachsenen fast eine erwachsene Patientin gehabt. Einfach eine junge Frau, also ich sage jetzt fast erwachsen, vielleicht ist sie 15, 16 gewesen, oder? Und dann habe ich gedacht, und die hat auch ein Einzelzimmer gehabt, wir alle ja nicht. Und dann habe ich gedacht, ich gehe mal in der Nacht in ihr Zimmer, weil jeden Morgen hat man uns Fieber gemessen. Und denen, die wirklich Bettläger waren, denen hat man Fiebermeter ins Füdli geschoben. Und ich wusste, ihr schiebt man ins Füdli. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich einfach genug früh in ihr Zimmer. Ich gehe unter ihr Bett. Und wenn dann ihr der Fiebermeter reingeschoben wird, güchslich fühlen. Und da muss ich sagen, im Nachhinein habe ich dann festgestellt, das war meine erste kolossale Fehlüberlegung in meinem Leben. Wenn man unter dem Bett liegt, sieht man kein Vögel. Also ich hätte mich aufregen ob dieser Dummheit. Also ist mein Lunge der erste Versuch. Dann habe ich gedacht, ich muss es anders machen. Und dann hat es so ein grosses Badzimmer gehabt. Mit einer grossen Badwanne, wo wir damit gebadet haben, dann ein WC und einen grossen Windelkasten mit den Windeln drin. Dann habe ich gedacht, ich gehe in den Windelkasten, warte, bis jemand kommt und dann schiebe ich ein bisschen das Türchen führen und schaue, dass ich genau auf dieser Höhe bin. Also ich habe genau den Kasten ausgewählt, wo ich genau auf WC-Höhe war. Da denkt, wenn sie jetzt sich für die Putz gesehen ist. Und dann habe ich mich aber nicht getraut. Ich habe nicht getraut aufmachen. Ich war zitternd in dem Windelkasten rein und habe gewartet, bis wieder reine Luft ist und dann abdüsen. Und dann habe ich gedacht, nein, es geht nicht, jetzt mache ich es. Wie soll ich es machen? Und dann habe ich gewartet, bis die allerliebste Schwester, die es gegeben hat, bis sie Nachtwach gehabt hat. Und dann habe ich gewartet, bis alle Kinder geschlafen haben in meinem Zimmer. Ich habe geläutet und gefragt, Schwester Edith, zeigen Sie mir bitte Ihr Vögel. Und dann hat sie mir eine Ohrfeige gegeben. Und dann habe ich gewusst, ich bin auf dem richtigen Weg.
Vorhin hast du deine erste Erinnerung erwähnt. Was ist deine schönste Erinnerung aus dieser Zeit?
Also, etwas, das natürlich total zu kurz kommt, wenn man im Kinderspital aufwächst, ist Zärtlichkeit, Körperkontakt. Heute wahrscheinlich noch mehr als damals, weil das ja alles dermassen jetzt zu einem Thema geworden ist. Und ich habe das hier natürlich nicht gewusst, aber einfach im Nachhinein merke ich schon, es ist eine Geste, die ich nicht vergesse, die mir immer wieder kommt. Es hat eine Schwester gegeben, die hat mir immer beim Gute Nacht sagen ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Ich habe nicht gewusst, was das bedeutet. Aber es war einfach wahnsinnig schön. Und irgendwann, nach 2 Jahren, aus heiterem Himmel, frage ich sie, gellet sie, sie kommen morgen wieder? Das habe ich sonst nie gefragt. Und dann sagt sie, nein. Dann habe ich gefragt, wieso nicht? Dann hat sie gesagt, sie heirate. Dann habe ich gefragt, was ist das? Dann hat sie gesagt, sie lebe dann mit einem Mann zusammen. Ich bin schon mal verschrocken. Und dann habe ich gefragt, ja, wie lange etwa? Damit ich auf sie warte. Oder? Dann hat sie gesagt, ein Leben lang. Und dann hat sie gesagt, ja, aber immer mit dem Gleichen. Und dann hat sie gesagt, ja, das hoffe ich schon, ja. Und dann habe ich sie seither nie mehr gesehen. Aber dann habe ich nachher im Nachhinein dann gemerkt, als ich ihr angetraut habe, was ich so unendlich an ihr lieb oder geliebt habe, ist der Körperkontakt. Sie hat mich jeden Abend angelangt, auch wenn es nur mit dem Daumen ein Kreuz ist, das auf die Stirn kommt. Und das muss ich schon sagen, auf das freue ich mich also schon im nächsten Leben, dass ich als Kind einfach immer in die Arme genommen werde.
Die Erinnerung von Alex zeigt auch eindrücklich, wie Kinder im Kinderspital zu Affoltern in einer ganz eigenen Realität gelebt haben. Sie haben nicht gewusst, was zum Beispiel eine Ehe ist, weil sie ihnen schlicht und einfach niemand erklärt hat. Und vorgelebt ist sie ihnen auch nicht worden.
Was für mich auch schwer nachvollziehbar ist, ist, wie fremd für dich der Alltag in der Stadt sein muss. Weil ich kann mir so nicht vorstellen, wie man das irgendwie machen kann mit so vielen Kindern. Dass die nicht wissen, wie die Welt irgendwie vor der Haustür aussieht. Oder? Sind ihr auch in die Ferien mal an einem anderen Ort? Oder sind ihr wirklich immer dort in dem Kispi gewesen? Oder wie viel anders habt ihr noch gesehen? Anders gefragt.
Die Welt hat wirklich aufgehört am Gartenhag. Wir haben nichts anderes gesehen. Das ist das Kinderspital und der Park. Das war die Welt. Und dann hat es natürlich Situationen gegeben, wo ich musste zum Beispiel zum Orthopäd auf Zürich. Dann hat entweder ein Taxi oder irgendjemand vom Personal mich auf Zürich gefahren. Dann habe ich dort mich stundenlang gelangweilt bei einem Orthopäd, weil ich musste warten, bis mich dann wieder jemand zurückfährt. Also die Ausflüchte aus dem Paradies waren der reine Horror gewesen. Und ich habe nicht gewusst, dass das jetzt Zürich ist oder dass das jetzt eine Stadt ist. Es ist einfach etwas völlig Fremdes. Es ist wie in einem Film und man wartet nur und hofft, man lande irgendwann mal wieder zurück im Kokon. Es ist absolut surreal, weil auch das Personal nicht gecheckt hat, auch niemand die Verantwortung gehabt für einen in dem Sinn, dass man das einem Kind erklären muss. Dass man ihm erklärt, du musst jetzt zum Orthopäden, es nimmt dich ein Taxi, ein Auto, tut dich jetzt in eine andere Stadt, das ist Zürich, und dann musst du dort halt vielleicht ein bisschen geduldig sein und ein bisschen warten, aber du bist am Abend auf jeden Fall wieder da und dann geht es dann zur Nacht und dann ist alles wieder gut. Es hat niemand gesagt. Du bist einfach plötzlich in einem Auto, du bist plötzlich in einer Stadt mit wahnsinnig vielen Häusern, mit irrsinnig viel Lärm, mit lauter Leuten, die du nicht kennst. Es ist nicht vorstellbar.
Und was ist denn, ich meine, wann hat man eigentlich so den Entschluss gefällt bei verschiedenen Kindern, aber auch bei dir, dass jetzt der Moment war, zum zurückgehen in die andere Welt sozusagen, zum zurückgehen in die Familie?
Damals habe ich natürlich überhaupt nicht durchschaut, warum ich plötzlich heim muss. Und es war auch ganz, ganz schlimm gewesen. Heute habe ich schon realisiert im Nachhinein, auch weil ich dann auch mit dem Hans darüber geredet habe, mit anderen Leuten, die irgendwann haben müssen heim. Es ist dort irgendwann der Moment gekommen, wo einfach die Versicherungen gesagt haben, wir zahlen nicht mehr, wir können das nicht mehr zahlen, dass die Kinder jahrelang in dem Spital sind. Also probiert man jetzt einmal die heim zu schicken. Dann hat es so eine Phase gegeben, wo alle Kinder heimgeschickt worden sind. Und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, also im Nachhinein viel, viel später, ich bin einfach der irgendwie gefolgt hat und das mit sich machen lassen hat. Weil der Austritt aus dem Kinderspital, der Austritt aus dem Paradies in die Gesellschaft, war wie ein Sprung in den Güllentrog. Es war wirklich ganz schlimm gewesen, oder? Plötzlich konnte ich nicht mehr voraus, es hat überall Stege gehabt, ich konnte niemanden mehr annehmen, ich hatte keine Freunde mehr gehabt, ich hatte niemanden mehr gehabt, der sich um mich kümmert. Ich war einfach total allein. Die Eltern haben mich nicht verstanden, sie haben mich nicht gekannt, ich habe sie auch nicht gekannt. Als ich meine Mutter gesehen habe, als ich heimgekommen bin, die Ärztin hat mich heimgebracht, habe ich gesagt, wer sind Sie? Dann hat sie gesagt, ich bin deine Mami. Kannst mir du sagen? Dann habe ich gesagt, ich sage Ihnen sicher nicht du, ich kenne Sie ja gar nicht. Ich sage Ihnen, Sie, Schwester, Mami. Und meine erste Frage war, wieso haben Sie kein Hübli an? Weil alle Frauen in meinem Umfeld in den letzten 12 Jahren haben ein Hübli angehabt. Also es ist total schlimm gsi. Und plötzlich kommt mein Vater heim. Und ich habe bis jetzt zwei Männer gekannt. Der Arzt, von dem man sich immer nackt abziehen muss. Und dann sagt er, er sollte schön operieren, also der Folterer. Oder dann der Gärtner, wo wahrscheinlich heute, würde man sagen, einen geschützten Arbeitsplatz hat. Also wenn man den am Horizont gesehen hat, ist man sich verstecken. Das war mein Mannenbild. Und plötzlich kommt der Vater zur Wohnung ein. Ich bin nicht im übertreiten Sinn, sondern wirklich gerade hinten rausgefallen. Ich habe natürlich gemeint, den Stuhl habe alleine, aber im Spital haben alle Stühle alleine. Zu Hause war es ein Taburett. Ich bin gerade hinten auf den Steinboden getatscht. Vor lauter Schock, dass da ein Mann reinkommt. Also das war ganz, ganz schlimm gewesen. Und es war für die meisten Kinder so schlimm gewesen. Und darum sind die meisten Kinder nachher wieder ins Spital zurückgekommen. Also ich weiss von Leuten, die haben dann angefangen, in der Schule in die Hose zu machen oder in der VBZ. Oder einfach, es ist nicht gegangen. Und ich habe mich offenbar so verhalten, wie man das jetzt soll. Und alles in mich hineingefressen. Und darum bin ich dann daheim geblieben. Und nur am Wochenende und in den Ferien ins Spital.
Wie würdest du denn so deinen Schulalltag, also im Gimmi, beschreiben? Wie haben die Kinder, also die anderen Teenies, sind ja dann auf dich reagiert? Wie haben die Lehrer reagiert?
Also grundsätzlich bin ich einfach immer der Aussenseiter gewesen. Das ist auch immer ganz schwierig gewesen, weil ich bin ins mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium noch gerade die ersten Jahre vor dem, dass das Remibühl eröffnet worden ist. Also dort hat man in der Barockenschule gehabt, man hat in der Villa Schönberg-Schule gehabt, man hat in dieser Villa gehabt, man hat in jeder Pause wahnsinnig weit müssen laufen und ich habe das ja nicht geschafft. Und dann musste ich einen Rollstuhl mieten und dann hat man an mich schauen, wer stößt mich. Und am Anfang habe ich es noch probiert, mit Laufen zu machen. Dann ist ja immer das Gleiche, oder? Die ersten 5 Meter machst du mit. Nach 10 Metern bist du schon 2 Meter weiter hinten. Nach und so weiter. Am Schluss bist du einfach am Schwanz. Und dann merkst du, auch rein optisch, du bist einfach immer daneben. Du bist immer vorig. Und das schlägt schon wahnsinnig auf das Selbstwertgefühl. Und als ich dann den Rollstuhl hatte, ist das besser geworden, weil dann hat mich immer jemand stossen müssen. Und dort hat es schon so 2, 3 Leute gegeben, also Mitschüler, die mich gestossen haben, die mich auch Stegen getragen haben. Ich konnte nicht Stegen laufen. Und zum Teil ist es ja Zeichnen im 4. Stock gegangen, ohne Lift. Es war ja nicht zugänglich damals. Aber ich habe mich immer als Aussenseiter gefühlt. Und an alle Fetzen, an alle Partys bin ich nie mitgegangen. Das ist schon schwierig. Und dann kommt natürlich auch die Situation, MNG damals nur Buben, keine Mädchen. Darum hat man ja immer mit den Töchtern eine Schule Fetz gemacht. Dann kommt irgendwann einmal innerhalb von der Klasse da die Hierarchie, wer hat schon Freundin, wer hat schon mal mit einer Frau geschlafen, wer noch nicht. Und das ist offen diskutiert worden und für alle war klar gewesen, zum Glück haben wir Alex in der Klasse, ich bin nicht der Letzte.
Darum habe ich ja das vorher gesagt, also du hast ja dann plötzlich irgendwie dein Leben müssen in die Hand nehmen, also schon sehr jung. Du hast dir wie selber müssen das Leben so einrichten, dass es für dich eben geht, oder?
Ja. Und das ist natürlich vor allem in dieser Zeit so zwischen 15 und 20, also wenn ich nur zwischen Schule und zuhause und eben besuchen in einem Spital pendelt habe, dort war es sehr schwer gewesen. Und da hatte ich auch wahnsinnig viel Unsicherheit gehabt und Selbstzweifel. Und was soll das? Und schaffe ich das überhaupt? Und kann ich das? Und will ich das? Es ist ja nur Qual und Mühsal. Ja, wenn du keinen Freund hast, keine Freundin, niemand, wo dir, oder keine Mutter oder kein Vater, der dir sagt, dass du gut bist, dann woher soll das denn nehmen? Oder kannst du ja nicht selber sagen, du bist ein guter Typ. Aber dann hat es eine Lehrerin vom Kinderspital, die auch in Zürich gewohnt hat. Und die hat mir gesagt, ich kann jederzeit, wenn ich will, kann ich zu ihr kommen. Ich kann ihnen anrufen und sie mich abholen oder ich kann ein Taxi nehmen. Oder später, ich dann mit 17 Jahren die Autoprüfung machen, ich kann zu ihr gehen und Kaffee trinken. Und sie hat mir vorsätzlich permanent gesagt, wie gut sie mich findet. Sie hat immer gesagt, Alex, du bist so gut, du bist so charmant, du bist so intelligent, du bist so witzig, du bist so schön. Also mantraartig hat sie das immer gesagt. Und das hat mir wahrscheinlich damals das Leben gerettet. Weil immer, wenn ich wieder so starke Selbstzweifel hatte, habe ich an das Mantra gedacht und gewusst, die Lehrerin, die ich sowieso gute Frau finde, leider ein bisschen alt, die findet mich gut, schön, intelligent, charmant, witzig. Alles, was ich will sein. Zum Teil habe ich nicht mal gewusst, was sie meint damit, oder? Aber es hat gut getönt. Und das hat mir so gefallen und das habe ich aufgesogen. Und an das habe ich mich dann einfach immer wieder erinnert, wenn ich eigentlich am Verzweifeln war. Das habe ich dann auch all meine Kinder immer gesagt, permanent.
Und nicht nur seine Kinder. Ich habe den Alex, bevor wir diese Podcast-Folge aufgenommen haben, nicht gekannt. Er hat sich bei mir gemeldet mit einer E-Mail. Der Betreff war Kompliment. Und in der E-Mail hat er sich in typischer Alex Oberholzer Manier bei mir bedankt für das, was ich mache mit dem Podcast. Es war eines der schönsten Komplimente, die ich je bekommen habe.
Ja, du hast ja erzählt von deinem ersten Studium. Was hast du studiert in deinem ersten Studium?
Mathematik.
Warum?
Und dann, weil der Berufsberater nach dem Gymi gesagt hat, schauen Sie, Sie finden ja eh nie eine Stelle. Mathematiker braucht es aber immer, studieren Sie Mathematik.
Ist ja noch aufbauend.
Sehr aufbauend, ja. Ich habe sowieso mit Berufsberater gute Erfahrung gemacht. Der nach der Sek hat gesagt, ich soll auf eine Bank. Und da bin ich erst gerade frisch aus dem Kinderspital gekommen. Und habe gar nicht gewusst, was eine Bank ist. Dann habe ich mir vorgestellt, ich kann doch nicht einfach auf eine Bank sitzen. Das ist doch nicht tagesfüllend. Ich habe keine Ahnung, was der labert, oder?
Okay. und wie ist das? Hat es dir gefallen, das Mathe-Studium?
Nein, aber ich habe das einfach gemacht, weil ich gewusst habe, jetzt bin ich von daheim aus so, jetzt bin ich selbstständig. Ich hatte hier andere Themen gehabt. Das Studium ist eigentlich nebenbei gelaufen. Ich musste mich hier zurechtfinden in der Stadt. Ich musste wissen, jetzt, wenn ich will, einigermaßen funktionieren, muss ich jetzt den Kontakt finden. Also was die Leute irgendwie 10 Jahre früher gemacht haben, alle meine Kollegen und Kolleginnen, muss ich jetzt machen. Ich muss irgendwie wissen, was ist ein Kino, was ist ein Restaurant, wie geht man in eine Bar und so weiter. Also, wie lebt man? Das musste ich irgendwie lernen.
Eine Ausbildung von einer anderen Art.
Genau. Und das musste ich alleine machen, das war ein bisschen schwierig gewesen. Und dann kam aber die erste Freundin gekommen, und die hat mir dann wahnsinnig dabei geholfen. Und sie hat mir dann auch geholfen, meine Verwirklichung zu finden, beruflich. Weil ich habe nachher 2 Jahre als Mathematiker geschafft, bin aber nicht glücklich geworden. Und durch das, dass dann die Beziehung auseinandergegangen ist und ich wirklich gewusst habe, mein Glück habe ich erlebt, jetzt kann mich überhaupt nichts mehr zerstören, mache ich jetzt nichts mehr, was mir die Leute raten, sondern nur noch, was ich will. Und ich habe schon immer Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik studieren. Alle sagen, da findest du nie eine Stelle. Alle sagen, da hast du überhaupt keine Chance. Aber ich mache jetzt das, weil mein Glück ist ja erreicht. Es ist vorbei. Mehr kann man gar nicht, als ich erreicht habe. Also mache ich jetzt das, was ich will. Ich habe das Studium selber finanzieren können. Mit Lektorarbeiten, mit Korrekturarbeiten, mit Schulgeben, mit Schreiben für Zeitungen. Also, und habe nachher immer genug Stellen gehabt und sehr gute Jobs, um 4 Kinder zu ernähren.
Magst du dich noch erinnern, wie dein erster Kinobesuch war und was für ein Film es war?
Jawohl, der erste Film war «Easy Rider» im Kino Nord-Süd. Und dort bin ich einfach irgendwie halb bewusstlos geschlagen worden von diesen grossen Bildern, von dieser wahnsinnigen Musik und von diesen Typen, die da mit wehenden langen Haaren einfach da in die Ghetto gefahren sind mit ihren Töpfen und gemacht haben, was sie wollen. Ich konnte überhaupt nicht zeithistorisch irgendwie einordnen und nichts. Ich war einfach nur perplex aufgrund von dem Augenfutter und dieser Ohrenbetäubung. Aber es hat mir irgendwie schon gezeigt, das ist irgendwie etwas Magisches. Das Kino ist etwas Magisches.
Ich will sagen, auch am Alex seinen ersten Restaurantbesuch war ziemlich magisch gewesen.
Und die anderen Erlebnisse? Das erste Mal ins Restaurant. Was war das für ein Restaurant gewesen?
Select. Select. Am Limat gegeben. Und nebendran ist der Udo Jürgens gesessen. Der ist noch gerade auf Zürich gezügelt mit seiner Frau. Und ich mag mich noch erinnern. Er hat kein Trinkgeld gegeben und dann hat sie ihm gesagt, in der Schweiz gibt man Trinkgeld. Und hat dann noch eine 10er-Note angeschoben. Das ist mir wahnsinnig geblieben.
Am Alex seine Geschichte hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich bin mir sicher, da geht es nicht nur mir so. Er hat so viele Hürden im Leben überwunden, die die meisten von uns sich nicht mal im Ansatz vorstellen können.
Hat sich dein Verhältnis zu deiner Behinderung geändert während deinem Leben?
Ja, klar. In der Pubertät habe ich sie gehasst. Wirklich. Dort war sie die Schuld, dass ich nie eine Frau umarmen kann. Oder? Und dann ist es ein bisschen weniger wichtig geworden, weil ich gesehen habe, dass doch mein Beziehungsleben funktioniert. Und dann hat es dann aber schon auch wieder Situationen gegeben, so Rückfälle auch, wo ich dann schon auch gemerkt habe, es wäre schon schön, ich könnte rumhüpfen. Und jetzt werde ich alt, also ich bin jetzt 66, und merke halt, die wenigen Muskeln, die ich habe, die sind wie ein bisschen überfordert. Die fangen an weh tun, die Gelenke sind ausgeleiert, es fällt mir alles schwerer. Ich muss wahnsinnig aufpassen, dass ich nicht umkehre, weil früher bin ich jeden Tag umgekehrt und es hat mir überhaupt nichts gemacht. Und wenn ich heute umkehre, ist es eine Katastrophe. Jedes Mal ist wieder etwas mehr kaputt, etwas mehr lädiert. Also ich darf gar nicht mehr umkehren. Darum, also eben der Freund, der Hans in New York, der sitzt schon lange im Rollstuhl. Der kann viel besser laufen als ich. Der hat kein Gehapparat und nichts. Aber er will nicht umkehren und es sich noch schlechter machen. Und ich werde jetzt halt weiter rumlaufen, aber darf nicht mehr umkehren. Ich habe sogar aufgehört rauchen wegen dem, weil das Rauchen auch das Gleichgewichtsgefühl ein bisschen nur mühmässig einschränken. Aber ich kann mir das nicht einmal mehr leisten. Darum finde ich es schon schade. Also im Moment spielt es wieder eher nicht einfach kinderlähmig, sondern einfach die Tatsache, dass ich jetzt schon an die Reserve komme. Und dass ich mir auch überlegen muss, wie lange kann ich noch allein wohnen. Brauche ich nicht irgendwann ein betreutes Wohnen? Weil also jede Mahlzeit ist ein Problem. Das kommt halt. Und durch die Art, wie ich gelebt habe, mit den Kindern, mit der Familie und so, habe ich lange das auch nicht gemerkt, wie abhängig ich bin. Man kann ja viele Abhängigkeiten auch irgendwie delegieren. Und ich habe jetzt auch eine Wäschfrau und eine Putzfrau. Und das geht schon, aber es wird einfach immer anstrengender. Also im Moment denke ich wieder manchmal, das ist dann schon schön, wenn ich dann im nächsten Leben kann hüpfen, Velo fahren und barfuß am Meer entlang laufen.
Das war es für diese Woche. Mehr Turicana gibt es auf meiner Webseite und meinem Instagram-Account. Und ich hoffe, ich sehe ein paar von euch nächste Woche an meinem Zoom-Apero. Für alle anderen, bis zum nächsten Mal.